LGBTQIA, was bedeutet das?
G ist für gay.
Ja.
T ist für trans.
Trans.
Und L für Lesben oder so.
Richtig. Das haben wir schon fast alles. Leute, ihr seid hier gerade am Stören von der Demo. Macht euch das Spaß, da Sachen reinzurufen. Was rufst denn du da so rein?
Lösch das Video, okay?
Nee.
Lösch das Video.
An alle Queers da draußen, wie und wann habt ihr gecheckt, was eure Sexualität ist? Weil bei mir war das so voll spät.
Queere Content-CreatorInnen sind auf Social Media nicht mehr wegzudenken. Zwischen alltäglichen Posts und klaren Statements erreichen sie tausende Menschen. Meist mit Haltung, Humor und Persönlichkeit. Wie ist es, so sichtbar zu sein? Was passiert hinter den Kulissen? Und warum die Arbeit auch politisch ist? Darum geht es in der heutigen Folge der Fußnoten.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von N94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Heute bei uns im Interview Daniel. Er ist jung, queer und kommt aus München und hat sich auf Instagram eine Community mit über 22.000 FollowerInnen aufgebaut. Doch Social Media ist für ihn nur ein Teil des Ganzen. Daniel arbeitet außerdem journalistisch, schauspielert und nutzt seine Plattform, um Haltung zu zeigen. Gegen Rechts, für Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Ob Demenz, wählen gehen oder queere Repräsentation. Daniel macht Themen sichtbar, die im Alltag oft untergehen. Kurz vor dem CSD hat ihn mein Kollege Maxim Nägle bei sich zu Hause in München getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie es ist, als queerer Influencer in der Stadt unterwegs zu sein. Über die Anfeindungen und alltäglichen Herausforderungen, aber auch über Support, Sichtbarkeit und das Gefühl von Zusammenhalt innerhalb der queeren Community.
Hi Daniel, kannst du dich einmal kurz für uns vorstellen?
Hi, mein Name ist Daniel Tonnelever, ich bin 21, fast 22 Jahre alt, halb Spanier und mache gerade eine Schauspielausbildung, mache selber Social Media mit den Themenschwerpunkten Queerness, Lifestyle, Demenz habe ich ganz viel gemacht. Jetzt ist meine Nana leider schon verstorben im Februar und ich probiere immer noch teilweise das Themengebiet irgendwie abzudecken, aber mir war schon von vornherein klar, irgendwie möglichst ein großes Spektrum abzudecken, auch in meinem Leben. Ich bin auch im Journalismus tätig. Ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk als Social Media Redakteur, Autor und Community Manager. Stehe ab und zu auf Bühnen als Moderator und genieße so mein Leben. Ich finde das wichtig, dass man mit den 21 Jahren, die man hat, halt okay, sich natürlich irgendwie fokussiert auf das, was man machen will und ist mega spannend, aber trotzdem nicht vergisst, ein geiles Leben zu haben.
Du machst ja schon länger Content für Instagram und Co. Wann hast du gemerkt, dass du gerne Influencer sein möchtest?
Ich habe es schon immer irgendwie gemocht, vor Leuten zu reden, in die Kamera zu reden, Videos zu machen, vor der Kamera zu stehen. Ist mir immer relativ leicht gefallen und ich habe irgendwie Gefallen daran gefunden. Ich finde, auf Social Media kann man sich kreativ austoben und wenn man dann so die Gebiete, für die man sich so interessiert, für sich entdeckt, den USP vielleicht auch für sich entdeckt, also den Unique Selling Point, was einen halt von allen anderen Menschen irgendwie auf TikTok, auf Instagram ein bisschen abhebt, dann die Community wächst, Zuspruch wächst. Ich meine, ich bin ehrlich, natürlich, das ist mega cool, sowas zu hören, positive Nachrichten zu bekommen, auf der Straße erkannt zu werden. Das ist vielleicht nicht für jeden was, aber das ist auch nur so ein kleiner Teil irgendwie davon. Ich finde, wir sind irgendwie hier auf der Erde, um irgendwie was zu bewegen und irgendwie was zu verändern und neben so Unterhaltungskontent auch ernste politische Themen, gesellschaftliche Themen ansprechen zu können und da auch eine Reichweite und eine Community zu haben und dadurch auch Leute vielleicht inspirieren zu können, das ist das geilste Gefühl.
In deinen Videos geht es ja oft um das Thema Queerness. Warum möchtest du öffentlich über queere Themen aufklären?
Also ich glaube, wie fast jeder queere Mensch irgendwie war ich natürlich in meinen jungen Jahren, auch weitaus bevor ich mit Social Media angefangen habe, überhaupt nicht secure mit meiner Sexualität. Mittlerweile bin ich mega stolz darauf und trage das gerne offen in die Welt und kläre gerne darüber auf. Gehe vor allem sehr gerne mit Leuten in den Diskurs, die vielleicht nicht so viel mit Queerness zu tun haben. Ich finde, man begegnet solchen Menschen, auch die irgendwie ja nichts mit dem Thema anfangen können oder sehr vielen Vorurteilen schon angefreundet sind und sehr schlecht auch über die queere Community denken. Ich finde, solchen Menschen begegnet man nicht mit Hass und mit Intoleranz, sondern genau in diesen Momenten, wo man mit denen ins Gespräch tretet. solange es noch bei einer normalen Lautstärke bleibt. Also ich muss sagen, ich habe auch schon mehrmals Queerfeindlichkeit erleben dürfen und da bleibe ich dann auch nicht ruhig und da konfrontiere ich die Leute dann selbstverständlich auch und sowas habe ich auch zum Beispiel schon des Öfteren dann auch öffentlich auf Social Media gepostet, weil generell Menschen, einmal Hass im Netz ist aber nochmal ein anderes Thema. Viele Menschen denken, sie können alles sagen, was sie wollen und werden ungestraft davonkommen. Und das ist so auch so eines der Sachen, wo ich mich versuche, stark zu machen, queerfeindliche Straftaten anzuzeigen. Voll viele schauen darüber hinweg und das finde ich super tragisch. Also für die ist es manchmal Alltag. Ich kann mich erinnern, so die erste queerfeindliche, wirklich queerfeindliche Begegnung, die ich hatte, war mit meiner allerersten Situationship, wo ich auch all diese Queerness und so in mir auch selber irgendwie am Erkunden war. Und ich war bei einem Geburtstag und wir waren so in der Küche und hatten rumgeknutscht und es hatte sich irgendwie rumgesprochen gehabt beim Geburtstag. Und von hinter der verschlossenen Tür kam so der Satz so, bei uns werden Schwule vergast. Und das ist so das, wo ich mich halt jedes Mal, wenn ich auch darüber erzähle, auch gerade kriege ich Gänsehaut, weil crazy. Damals, ich bin rausgegangen, wollte ihn konfrontieren, ich wurde weggezerrt und ich habe nichts weitergemacht. Heute würde es ganz anders aussehen. Die queerfeindlichen Straftaten, die werden sowohl auf Social Media als auch im Real Life Jahr für Jahr deutlich mehr. Und es ist tragisch. Und wenn man solche Menschen nicht anzeigt oder ihnen nicht oder ihnen halt eben zeigt, yo, so kann es nicht weitergehen und mit der Härte unseres Gesetzes irgendwie natürlich bestraft, dann werden sie sich das wahrscheinlich in Zukunft besser überlegen, ob sie da irgendeinen dummen Spruch raushauen.
Mit deinen Straßenumfragen zu queeren und politischen Themen polarisierst du ja auch häufig. Wenn jemand homophobe Aussagen macht, dann diskutierst du gerne und postest das Ganze dann auch im Internet. Warum?
Ich entscheide mich ja bewusst dafür, wenn ich irgendwie zum Beispiel jetzt queerfeindliche Sachen erlebt habe und da dann das Handy dann gezückt habe, ist es für mich, auch wenn ich es poste, etwas, um Leuten zu zeigen, Leute, lasst euch das nicht gefallen, ich lasse mir das auch nicht gefallen, dieses Gesicht auch publik zu machen. Ganz ehrlich, ich stehe da dazu, ein Mensch sollte nicht irgendwo hochrangig arbeiten dürfen, wenn er queerfeindliche oder einen Hass in sich trägt und Leute angeht. Und das Problem ist, Instagram und TikTok sperrt diese Sachen. Also es darf nur alles harmlos sein. Und sobald irgendwie mal irgendwie ein bisschen was Polarisierendes ist, ja, widerspricht es oder wie sagt man das? Das entspricht auf jeden Fall nicht den Richtlinien dann. Und da wurden schon in der Vergangenheit öfter Videos von mir aus dem Netz genommen. Und dann kann man Widerspruch nehmen. Da wurde mal sogar mein Account kurz gesperrt. Und die Begründung so, wegen Hass. Leute, ich bin nicht derjenige, der hier gerade den Hass zeigt, sondern ich versuche, das Thema zu enttabuisieren, das zu visibilisieren und auch zu zeigen, dass das halt eben auch noch präsent ist und immer noch tagtäglich passiert. Weil dafür ist Social Media, finde ich, auch da, um irgendwie ein bisschen versuchen, die Realität abzubilden, so wie es halt geht. Funktioniert natürlich nicht immer perfekt, aber wenn man natürlich Teile aus seinem Leben teilt und auch die unangenehmen Momente, dann finde ich das super wichtig.
Wenn du dann deine Videos über queere Themen online postest und die vielleicht viral gehen, wie sind da so die Reaktionen?
Also es kann, sobald ein Video viral gehen, immer in zwei Richtungen gehen. Und es gibt selten einen dazwischen. Entweder du gehst komplett viral bei deinen Leuten, die dadurch aufgeklärt werden, positive Kommentare schreiben und sagen, boah, das passiert denen auch. Ja, Mann, mir ist jetzt was passiert letztens. Boah, du hast mich jetzt dazu ermutigt, vielleicht jetzt bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Das andere, was aber ganz, ganz schlimm ist, was auch sehr schnell passieren kann auf Social Media, ist, dass man in der rechten Bubble landet. Und das kann niemand verhindern. Das Einzige, was ich da machen kann, ist, Kommentare stumm zu schalten oder das Video halt offline zu nehmen, weil dann irgendwie der Algorithmus erkennt, oh, hier ganz viele Rechte kommentieren und dann wird es immer weiter Rechten angezeigt. Und das ist natürlich oft im queeren Kontext der Fall. Je nachdem, über was man berichtet oder was man da macht, haben generell queere Influencer damit ein Problem. Klar, es schafft, also auch negative Reichweite ist gewissermaßen eine Reichweite. Und egal wie, ich kann damit gut umgehen. Also ich bin ja auch Community Manager bei Willkommen im Club in dem queeren Podcast Und da ist es weitaus schlimmer. Also da Nachrichten, die man, wenn, also die meisten Videos vor allem auf Instagram viral gehen, falls ihr das zweite, was da krass viral geht, ist nur bei rechten Leuten und queerfeindlichen Leuten. Und da kriegen wir wirklich Nachrichten wie, ich hoffe, ein LKW fährt in euch rein und in den queeren Weihnachtsmarkt. Wir brauchen die Zeiten von 1938 wieder. Ich wünsche mir, eine Bombe fällt auf Berlin oder auf München. Ihr gehört erschossen. Mord, Drohungen, Mordwünsche, Mordgedanken, die von echten Menschen kommen. Soweit ist es bei mir nicht. Und ich hoffe, das wird auch nie passieren. Und ich weiß nicht, was das mit mir machen würde. Aber ich lese diese Kommentare schon. Hab Gott sei Dank eine Distanz dazu. Aber sowas, anstatt dass es mich irgendwo natürlich runterzieht, was es natürlich tut, und es wäre komisch, wenn nicht, gibt es mir die Bestätigung, dass die Arbeit, die ich mache, richtig und vor allem wichtig ist. Und es nie genug gemacht werden kann, über Queerness aufzuklären und queere Sichtbarkeit zu schaffen.
Verstehe. Und gibt es für dich einen Unterschied zwischen Online- und Offline-Hass?
Es ist eines der größten Probleme, die wir gerade in Deutschland haben und auf der Welt haben. Gewalt und Hass im Netz versus im Real Life. Das wird so unterschätzt. Die Leute radikalisieren sich gerade im Netz. Die Jugendlichen, es gibt immer mehr rechtsextreme Jugendliche, Jugendgruppen, die vernetzen sich im Netz. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber es ist immer noch so schwierig, was dagegen zu tun, Leute zurückzuverfolgen auf das, was sie schreiben. Es ist viel leichter, was zu schreiben und zu posten von deinem Bildschirm, von deinem Handy, in deinem Zimmer, als es mir ins Gesicht zu sagen. Wenn du mir es ins Gesicht sagst, habe ich direkt die Möglichkeit, mich zu verteidigen, habe ich direkt die Möglichkeit, was zu tun, weiß ich, wer du bist, weiß ich dein Gesicht, weiß ich, wo du bist, kann mir sofort Hilfe holen, die Polizei rufen, dir hinterhergehen, dass du aufs Härteste bestraft wirst. Das ist im Internet möglich, aber die Hürde ist viel schwieriger. Und es ist da noch nicht von der Regierung, von der Politik, die Möglichkeiten geschaffen wurden, leicht und erfolgreich sowas bekämpfen zu können. Das frustriert mich total.
Gab es bei dir bestimmte Posts, die besonders viele Reaktionen ausgelöst haben, egal ob jetzt positive oder negative?
Ich muss ja dazu als erstes mal sagen, dass ich ja Social Media und dieses Content Creator Influencer so ein bisschen als Sidequest habe. Also ich will das ganz gelassen angehen und möchte davon auch nicht abhängig sein. Ich möchte davon auch nicht leben müssen und dadurch immer dann posten zu müssen, weil ich dadurch Geld verdienen muss. Ich möchte dann posten, wenn es sich für mich richtig anfühlt und wenn ich die Zeit und Kapazitäten dafür habe. Klar gab es immer wieder Videoreihen, die extrem krass viral gegangen sind und die sehr gut angekommen sind. Da erinnere ich mich im Thema Queerness. Das war so die Aufklärungsreihe mit meinem kleinen Bruder über Queerness. Das war auch der Start meiner Social-Media-Bekanntheit, würde ich sagen, weil das so das erste war, mit dem ich krass viral gegangen sind. Das Ganze war vor 2 Jahren und ich werde bis heute noch darauf angesprochen, bist du nicht derjenige mit dem kleinen Bruder. Froh, das gemacht zu haben, es ist ein bisschen in eine falsche Richtung gegangen. Mein Bruder hat sich jetzt Gott sei Dank weiterentwickelt und weil das zum Beispiel ein Beispiel dafür war, dass nicht mehr aufgeklärt wurde und auf so eine lockere, also dieses Projekt war, mein damals 15-jähriger Bruder kannte sich mit der Queen Community nicht aus und ich habe ihn aufgeklärt und dann haben sich die Leute aber viel mehr in den Kommentaren gehäuft, die geschrieben haben und gesagt haben, ich soll meinen kleinen Bruder in Frieden lassen, keine Ahnung was. Also da war es dann so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich erreiche eigentlich voll das Falsche, was ich will und was ich mit diesem Projekt machen wollte. Und dadurch, dass ich ein Mensch bin, dessen Hauptfokus nicht die Klicks sind, was bei ganz vielen Creatoren so ist, sie müssen davon leben, sie müssen Geld verdienen, sie brauchen die Klicks, weil das schafft Einnahmen, das schafft Reichweite. Klar ist es schön, Klicks zu haben, aber für mich nicht, um Geld zu verdienen. Und klar ist es was Schönes, dass es dabei ist, dann würde ich lügen, wenn nicht. Aber ich will vor allem die richtigen Menschen erreichen. Und da habe ich gemerkt, ich erreiche nicht mehr die richtigen Menschen und dann habe ich es sein lassen.
Hast du einen Wunsch, was sich auf Social Media verändern sollte, damit sich der Umgang miteinander verbessert?
Ich würde mir wünschen, dass auf Social Media die Leute sich viel mehr mit Liebe als mit Hass begegnen. Und ich weiß, das ist sehr utopisch, aber ich bin ein Mensch, der liebt Harmonie, wer nicht? Und das ist einfach ein Scheiß, wenn man da immer irgendwie bescheuerte Nachrichten lesen muss oder Kommentare. Ich bin der größte Fan von konstruktiver Kritik. Ich liebe Feedback, auch wenn man irgendwas an mir nicht so cool findet. weil kein Mensch ist perfekt, so bin ich es auch nicht und bin immer offen, dass man mir irgendwie schreibt, hey, yo, Daniel, das fand ich vielleicht nicht so cool von dir, das hätte ich mir vielleicht anders gewünscht oder so. Ich würde mir auch irgendwie mega gerne mal irgendwie von der EU eine Social-Media-Plattform wünschen, die auch angenommen wird und auf die dann auch die jungen Leute gehen, um eine Alternative zu Meta zu haben so und zu TikTok zu haben, wenn man sich das halt überlegt, wer da dahinter steckt und was die eigentlich politischen Ansichten so von diesen Menschen sind, finde ich das ziemlich schwierig. Und das zeigt es ja immer auch. Also, dass Videos gesperrt werden, die zur Aufklärung da sind oder die halt genau Sichtbarkeit zeigen sollen, warum es noch so wichtig ist, für queere Rechte auch zu kämpfen.
Seit 2011 bist du in der Nähe von München aufgewachsen und dann nach dem Abitur irgendwann in die Stadt gezogen. Wie nimmst du das queere Leben in München wahr?
Ich bin vor 2 Jahren, also mit 19 Jahren, ja von meinen Eltern in einem Dorf südlich von München, hatte ich davor gelebt gehabt, dann hierher gezogen in meine erste WG. War damals schon ein bisschen in der queeren Community unterwegs, habe mich auf jeden Fall erst nach der Schule geoutet, weil das war für mich überhaupt keine Option. Auf dem Dorf ist alles definitiv konservativer und ich hatte mich da never ever wohl gefühlt. Die Erkenntnis auch, dass ich queer bin und bi, kam auch bei mir erst relativ spät. Genau, weil es da halt keine Berührungspunkte mit Queerness wirklich gab. Hier in München bin ich sehr großer Fan von der queeren Community. Ich habe hier einen wundervollen Freundeskreis, die ich alle durch queere Angebote kennenlernen durfte. Ein paar, die ich auch mal kurz gedatet hatte und die dann zu Freundschaften geworden sind, man kennt's. Ich finde es eigentlich ziemlich cool hier. Also es gibt die Angebote. Ich würde auch sagen, München ist queerer und linker, als so mancher denkt. Wenn man die richtigen Spots und die richtigen Leute kennt, ist diese Stadt so lebenswert und so cool, außer die Mietpreise, die sind beschissen. Aber ansonsten würde ich jedem empfehlen, der sich's leisten kann, hierher zu ziehen. Auch von Queerness. Also klar, die Queer-Hochburg ist selbstverständlich Köln und Berlin. Aber hier hat man super viele Angebote trotzdem. Also Clubs, sei es Pop oder Techno, hier gibt's echt alles. Jugendgruppen, Jugendzentren, Angebote. Allein der CSD München, der da jetzt ja stattfindet, wo weitaus über 500.000 erwartet werden. Das ist eine riesige Anzahl. Die ganze Stadt wird zu einem Regenbogen. Ich mag es schon hier, schon sehr gern.
Du hast jetzt schon den CSD angesprochen. Du bist ja am Samstag auch unterwegs. Was hast du da so geplant? Machst du eher so Spaß mit deinen Freunden oder produzierst du auch Content?
Also ich habe definitiv Lust, beim CSD in München Content auch zu machen, aber den Spaß an erster Stelle zu haben, ich finde, das darf sein, vor allem in diesen Zeiten, die gerade wirklich hart sind. Also es ist Pride Month und es fühlt sich überhaupt nicht so an, im Juni jetzt gerade 2025. Und es ist jetzt so mein erster großer CSD dieses Jahr, also ich habe mies Bock. Ich plane meistens nicht zu groß, sondern gehe dann meistens immer mit Spontanität in Gespräche rein, wenn ich sehe, irgendwie hier sind Menschen, die sind spannend. Hier sind Menschen, die protestieren gerade zum Beispiel gegen den CSD. Das finde ich immer besonders spannend, da mit denen ins Gespräch zu gehen, wenn man überhaupt mit ihnen reden kann. Aber auch coolen oder besonderen queeren Menschen die Plattform zu geben und die Sichtbarkeit, weil die auch immer tolle Sachen zu erzählen haben.
Ich habe noch eine Frage für dich. Was würdest du gerne anderen Menschen mitgeben?
Seid ihr selbst, begegnet Leuten so, wie ihr wollen würdet, dass man euch behandelt. Nehmt das Leben entspannt, gelassen und setzt euch für schwächere Menschen ein oder marginalisierte Gruppen, wenn ihr das könnt.
Das Gespräch mit Daniel zeigt, wie facettenreich das Leben als junger, queerer Mensch und die Arbeit als Content-Creatorin ist. Zwischen Aktivismus, Social Media und persönlichem Alltag. Dabei wird auch klar, Sichtbarkeit bringt Unterstützung, aber manchmal auch Herausforderungen mit sich. Etwa Hass im Netz oder queerfeindliche Erfahrungen. Wenn ihr selbst so etwas erlebt habt, findet ihr in der Beschreibung Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt. Das war die heutige Fußnotenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert und bewertet uns doch gerne. Alle weiteren Details findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Interview Maxim Nägele. Redaktion Malaika Stöckel, Anna Zollner und Maxim Nägele. Schnitt, Postproduktion und Sendeleitung Mona Wölpert.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.